Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Jetzt eine Geschichte, in der es was zu essen gibt. Die Speisung der 5000, ich lese aus Lukas 9 ab Vers 10. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan hatten. Dann nahm er sie zu sich und zog sich zu einem einsamen Ort zurück bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Menschenmenge es erfuhr, zogen sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und machte die gesund, die Heilung brauchten. Aber der Tag begann sich zu neigen. Da traten die 12 herzu und sagten zu ihm, entlasse die Leute, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und Essen kaufen für dieses ganze Volk. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sagte aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 setzen. Und sie taten so und ließen alle sich setzen. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, segnete sie, brach sie und gab sie den Jüngern, um sie den Leuten vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurden aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 volle Körbe. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe euch eigentlich die wichtigste biblische Geschichte überhaupt mitgebracht, denn sie wird häufiger erzählt als sogar die Kreuzigungs- und Auferstehungsgeschichte von Jesus. Die gibt es auch schon 4-mal in jedem Evangelium. Die Speisung von Tausenden ebenfalls 4-mal, aber es gibt sie sogar 2-mal. Die Speisung von Tausenden. Nach ein paar Monaten dasselbe Szenario noch einmal. Jesus hat also noch einmal Tausende gespeist. Und er fragte seine Jünger beim 2. Mal, weil sie trotzdem wieder gestresst waren, also überhaupt nicht ruhig, nicht meinten nach ihrer ersten Wundererfahrung, oh, wir machen das jetzt schon, das geht wie beim letzten Mal. Jesus musste seine Jünger fragen, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 12. Und in Markus 8, 20 geht es dann so weiter. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten 7. Also die Geschichte ist sogar mehrfach, also genau genommen 2-mal passiert. Jesus hat dieses Wunder wiederholt. Deswegen ist das eine der wichtigsten Geschichten überhaupt in der Bibel. Und ich habe gedacht, ich muss ja heute mit was Wichtigem zu diesem besonderen Tag nach Aich kommen. Wenn Jesus 2-mal das gleiche Wunder tut, welchen Schluss ziehen wir dann daraus? Ich ziehe diesen Schluss daraus. Wenn Jesus einmal die Macht hat für ein Wunder, dann hat er auch die Macht, es noch einmal zu tun. Das ist doch gute Botschaft, gute Nachricht. Also wenn er mich einmal gerettet hat, mir einmal geholfen hat, mich vielleicht sogar mal geheilt hat, mir eine Tür aufgetan hat, dann darf ich jetzt denken und wissen, was er einmal gemacht hat, das kann er auch wieder tun. Darum mein erster Zuruf an die Festgemeinde heute hier, vergiss nicht, dich zu erinnern. an das erste Mal. Vergiss nicht, dich zu erinnern. Wir erleben ja gerade ein besonderes Jahr und vor allem eine veränderte Zeit. Denn die Stimmung hat sich verändert. Alles ist schwieriger geworden. Ich habe das auch hin und wieder Gott schon geklagt, aber Gott erinnerte mich, ich darf das ein bisschen persönlich erzählen, Andreas, vergiss nicht, du hast am Anfang dieses Jahres für dieses Jahr gebetet. Und ich dann, Herr, ich habe aber nicht um Corona gebetet. Doch, im Jänner, da hast du gebetet, Herr, verändere mein Leben. Und da hast du gesagt, wenn du mich, Herr, in die Tiefe führst, bin ich dabei. Ich will mehr von dir, egal was es kostet. Da hatte ich den Salat. Wir wollen, und so geht es uns, glaube ich, allen zwar, verändert werden, aber nicht herausgefordert werden. Vor allem wollen wir nicht unterbrochen und gestört werden. Und damals waren sie herausgefordert, dass niemand Marschverpflegung mitgenommen hatte. Darum hatte sich niemand gekümmert. Das war der Anfang. Und zwar deshalb wohl, weil alle dachten, vor Einbruch der Dunkelheit sind wir wieder zu Hause. Und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, 5000 Leute hatten über der Predigt von Jesus das Essen vergessen. Ich stelle es mir so vor, da sitzt einer, stößt seinen Nachbarn an, willst du auch ein Kaugummi? Sei still, ich will jetzt nichts, ich will Jesus hören. Aber dann waren die Schatten und Mägen irgendwann doch zu lange geworden. Und dann ist eine Geschichte passiert, die Folgendes erklärt. Das sollte uns interessieren. Diese Geschichte erklärt, wie ein biblisches Wunder funktioniert. Ich fasse es mal so zusammen. Wie passiert ein biblisches Wunder? Wenn einem ein Problem nicht egal ist und Jesus kriegt das bisschen, das da ist, dann tut er ein Wunder. Noch einmal. Wenn einem ein Problem nicht egal ist und Jesus kriegt das bisschen, das da ist, dann tut er ein Wunder. Wer von euch hätte schon irgendwann mal von Gott ein Wunder gebraucht? Wenn wir ehrlich sind, wir haben alle Nöte, für die ein Wunder nicht schlecht wäre, wenn da also eine Not ist. Ausgangspunkt für jedes Wunder von Gott auch heute ist ein Problem. Wie bekommen wir ein Wunder? Wir denken, wir müssen fest und großartig glauben. Überraschung, es geht auch ohne. In der Bibel geschehen Wunder manchmal auch ohne, dass irgendjemand daran geglaubt hätte, zum Beispiel die Auferstehung. Manches Wunder ist so sehr überraschend, dass man sagen kann, da hat überhaupt vorher es keinen Glauben gegeben. Oder wir würden sagen, Wunder passieren nur, wenn man fest betet. Aber auch das ist in der Bibel nicht immer die Voraussetzung für ein Wunder. Es gibt nur eine Sache, die bei allen Wundern in der Bibel gleich ist. Es beginnt mit einem Problem. Nächste gute Nachricht zum Mitnehmen. Wenn du ein Problem hast, dann bist du eigentlich ein Kandidat für ein Wunder Gottes. Ich sage es noch ein bisschen genauer. Wenn du nur ein kleines Problem hast, dann bist du ein Kandidat für ein kleines Wunder von Gott. Und wenn du ein mittelgroßes Problem hast, dann bist du ein Kandidat für ein Medium-Wunder von Gott. Und wenn du vielleicht ein unvorstellbar großes Problem hast, wo du selbst nicht glaubst, dass du da je wieder rauskommst, dann bist du ein Kandidat für ein riesengroßes Gott, holt dich selbst da noch raus, Wunder. Also da gibt es eine Beziehung zwischen dem Problem und dem Wunder. Das stellt sich folgendermaßen dar. Hör gut zu. Darum ist dein Problem nicht das Problem. Du denkst nur, dass dein Problem ist. Das Problem ist, dass du das Problem nicht siehst, dass das eigentliche Problem ist, nämlich, dass das Problem gar nicht ist, sondern dass das Problem ist, dass du ein Problem damit hast, kein Problem zu haben, dieses Problem aber nicht als Problem erkennst. Und weil das nicht dein Problem ist, kein Problem zu haben, darum hast du jetzt ein Problem. Alles klar? Ich komme wieder zurück zu meinem Ausgangssatz. Wenn einem ein Problem nicht egal ist, und das sieht man jetzt an Jesus. Jesus kümmerte sich nicht nur um die leeren Seelen, sondern auch um die leeren Mägen. Und ich denke, das ist jetzt auch ein Mandat für uns. Das sollen wir widerspiegeln. Denn Jesus sucht Partner für seine Fürsorge. Und in beiden Geschichten ist interessanterweise das Mitleid der Katalysator, also der Beförderer für das Wunder. In der Parallelstelle Markus 6 heißt es, und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann allerdings eher ein bisschen schwierig zum Hören, und er fing eine lange Predigt an. Bei der Speisung der 4000 in Markus 8 heißt es, zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, und da sagt er es als wörtliche Rede, das ist das einzige Mal im Neuen Testament, mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Ich ziehe daraus den Schluss, wenn du Mitleid hast, musst du was tun. Und Mitleid ist dann wirksam, wenn es aktiv wird. So, und damit Jesus sich jetzt auskennt, bringen die Jünger das Problem zu ihm, und zwar interessanterweise gleich inklusive der Lösung des Problems. Sie unterbrechen seine lange Predigt. Sie sagen, Herr Jesus, es ist spät, die Leute sind hungrig, entlasse sie mit einem Segen, dann können sie einkaufen gehen. Und genau wie die Jünger machen wir es mit unseren Gebeten heute wieder. Wir liefern Jesus immer gleich die Lösungsvorschläge mit. Wir denken vielleicht, oh, Jesus ist sicher ganz erschrocken über mein Problem. Und er ist dann dankbar und sagt, ich finde deinen Vorschlag zur Lösung des Problems so super. Noch mal langsam zum Mitschreiben, warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Aber Gott ist nicht so sehr interessiert an unseren Lösungsvorschlägen, sondern an unserer Beteiligung an seinen Wundern. Und wir feuern ihn aber an, du kannst Herr retten. Und wenn dann nicht gleich eine Antwort kommt, sagen wir, lass dir ruhig Zeit, Herr. Wir singen dir derweil ein Loblied und wenn das nicht wirkt, zitieren wir die Bibel und erinnern ihn an seine Verheißungen. Herr, du hast doch versprochen. Und Jesus antwortet, entschuldige mal, wenn du ein Wunder brauchst, meinst du nicht, dass du dabei sein und daran mitwirken solltest? Hab wieder so einen Kernsatz. Die Kraft unserer Gebete hängt unmittelbar zusammen mit unserer Bereitschaft, auch ein Teil der Gebetserhörung zu sein. Und deswegen macht Jesus den Jüngern einen Gegenvorschlag. Gebt ihr ihnen zu essen. Also Jesus hat die Jünger angestellt und das hatten sie nicht erwartet. Und da haben sie, als sie das hörten, wahrscheinlich gedacht, hätten wir das Problem nur nie zur Sprache gebracht. Sie sind ja auch gleich in den Panikmodus verfallen. Sie schauen in die Kasse, da ist Ebbe. Und eine Schnellumfrage ergibt Reservenfehlanzeige. Das reicht vorn und hinten nicht. 5 schnell aufgetriebene Fischbrötchen. Und es fällt einem der Dichter Pfarrer Friedrich Hiller ein, der gedichtet hat, wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen, und rechnen dann die Menge, dann sind wir im Gedränge. Im Gedränge auch deshalb sind die Jünger, weil sie in beiden Speisungsgeschichten die falschen Fragen gestellt haben. Zum Beispiel die Frage, wo kriegen wir Geld her, wo kriegen wir Brot her? Falsche Frage. Aber die Sorge ist oft die Beigabe falsch gestellter Fragen. Wenn wir immer so besorgt sind, dann stellen wir auch die falschen Fragen. Jesus sagt in der Bergpredigt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Falsche Frage. Was werden wir trinken? Falsche Frage. Womit werden wir uns kleiden? Falsche Frage. Nach dem allen trachten die Heiden, sagt Jesus. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Jesus kontert in beiden Geschichten mit einer guten Frage, die falschen Fragen. Er fragt zum Beispiel, wie viel ist da? Wie viel ist da? Und ich bin richtig glücklich über diese Frage. In dieser Frage steckt richtig Power drin. Sie hilft mir zu schauen, nicht auf das, was fehlt, sondern zu schauen auf das, was vorhanden ist, was gegeben ist. Wenn ich auf den Mangel schaue, dann packt mich die Sorge. Wenn ich auf das Verfügbare blicke, kann ich aktiv werden. Und dann wird Inventur gemacht über dem, was von Gott bereits zur Verfügung gestellt war. Übrigens, genau genommen fragte Jesus nicht nach Fisch, sondern nur nach Brot. Aber während der Inventur wurde entdeckt, dass Gott noch ein Extra vorbereitet hatte. Der Fisch war obendrauf, das war eine Zugabe. Der Fisch war extra, also Brot und Fisch. Und trotzdem war es in beiden Geschichten in den Händen der Jünger in jedem Fall zu wenig, zu kleine Menge, nicht genug. Sagt mancher dann auch heute, ich genüge nicht. Was ist dann? Dann lehrt uns diese Geschichte, es ist nie genug. Ich genüge nie. Solange alles nur in meinen Händen ist, reicht es vorn und hinten trotzdem nicht. Ich soll das, was zu wenig ist, jetzt nehmen und in die Hände von Jesus legen. Und dann kann ein Wunder geschehen. Solange alles in meiner Hand ist, ist immer zu wenig, weil meine Hände wollen kontrollieren. Und wenn uns etwas dieses Jahr 2020 gelehrt hat, dann dieses, dass wir gar nichts kontrollieren. Jesus kriegt das bisschen, das da ist. Aber genau an dieser Stelle, ihr Lieben, kann jetzt das Wunder scheitern. Denn wenn Gott ein Wunder tun will, dann will er, wie ich schon gesagt habe, uns einbeziehen. Und genau hier weichen wir oft zurück und dann geschieht gar nichts. Im Parallelbericht im Johannesevangeliums wird ein Bub ins Spiel gebracht, der hatte die 5 Fischbrötchen und der wurde von den 12 Jüngern ausfindig gemacht. Und jetzt stellt euch diesen Buben vor mit den 5 Fischbrötchen. Der denkt sich, hey, die Jungs, die da vorne mit Jesus rumhängen, brauchen was zum Essen für die Massen. Und scheinbar hat außer mir niemand was dabei. Der hat einen Jausensackerl und dann nimmt der Bub das Jausensackerl und hockt sich, stelle ich mir vor, drauf. So nach dem Grundsatz, eine zerquetschte Jause ist besser als gar keine. Und das hat er vielleicht, das steht so nicht in der Bibel, aber ich fantasiere und spinne das ein bisschen. Das hat 2 Gründe, die man gut verstehen kann, warum der Bub seine Jause zuerst nicht hergeben wollte. Es ist schwer, für andere zu sorgen, wenn man es sich selbst bequem machen will. Und der Junge war ja vielleicht der Einzige in der Menge der Tausenden, der kein Wunder von Jesus brauchte. Er benötigte gar nichts von Jesus. Er hatte ja sein Jausensackerl, das reichte für ihn allemal. Und manchmal brauchen auch wir ein Wunder. Aber manchmal sind wir auch richtig dagegen, weil wir es nicht brauchen. Aber wenn ich selbst kein Wunder brauche, dann soll ich jetzt Folgendes mitnehmen. dann muss ich begreifen, dass Gott mich als Kanal für ein Wunder für andere gebrauchen will. Und Gott wird auch unsere Gemeinde ganz neu segnen, wenn wir das, was wir haben, nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Und der zweite Grund, warum der Junge sich auf seinen Jausensackerl setzte, wie ich vermute, war die Forderung der Jünger. Die ergab nämlich überhaupt keinen Sinn. Die Jünger zu dem Buben: Hey Junge, Jesus möchte mit deinen 5 Fischbrötchen 5000 Menschen satt machen. Was will Jesus mit 5 Brötchen 5000 Leute satt machen? Was habt ihr denn geraucht? Und ich frage mich jetzt persönlich, wie viele Wunder Gottes habe ich schon verpasst, weil er mich um etwas ganz Einfaches gebeten hatte, weil es in meiner Hand war. Und ich habe es einfach gelassen, weil es für mich keinen Sinn machte. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und statt Gott zu vertrauen und zu gehorchen, habe ich meinen Sacker festgehalten und es mir darauf bequem gemacht. Aber wie lautet mein Kernsatz? Wenn einem ein Problem nicht egal ist und Jesus kriegt das bisschen, das da ist, dann tut er ein Wunder. Der Junge hat ja dann offensichtlich Jesus sein Sackerl doch noch zur Verfügung gestellt. Und was Jesus daraus und damit gemacht hat, ist ja dann der bekannte Schluss der Geschichte. Jesus, so haben wir gehört, hat das Brot genommen, gesegnet, gebrochen und dann den Jüngern zum Austeilen gegeben. Das ist jetzt nochmal wichtig. Das Wunder der Brotvermehrung passierte nicht in den Händen von Jesus, sondern in der Weitergabe der Jünger. Das Wenige wurde durch die Ausgabe und die Verteilung mehr, genug für alle. Also 12 Jünger teilen aus für tausende Leute. Das hätte mit einer riesigen Fresskorbdrohne vom Himmel her schneller gehen können, stelle ich mir vor. Aber weil es Multiplikation nur durch Interaktion gibt, darum sind die 12 austeilen gegangen. Vielleicht ein bisschen nervös. Ah, kriegst du auch ein Stück? Ah, ist das dein Sohn? Ah ja, nett. Wie heißt der denn? Aha, und von wo bist du? Aha, von Bethsaida. Und am Schluss hatten alle und 12 Bröselkörbe blieben übrig. Und jetzt nochmal der Bub. Ich denke, dass diese Geschichte sein Leben radikal verändert hat. Denn schon am Heimweg ging's los, die Leute dauern zu dem Burschen: Hey, danke für deinen Jausensacker. Und zu Hause bei der Mutter, da erzählt er selber: Du glaubst nicht, was heute passiert ist. Die Mutter: Sag erst mal, ob die Jause gereicht hat. Das ist ja die Sorge jeder Mutter. Haben die Kinder auch genug zu essen gekriegt? Mutter: Bitte setz dich. Okay, ich sitze. Junge, was ist los? Jesus nahm deine Jause, Mutter, und speiste 5000 Leute damit. Was erzählst du da? Aber ihr merkt, wie diese Geschichte das Leben des Buben wirklich für immer verändert hatte. Er würde sich später immer wieder daran erinnern, nämlich an das, was er dann auch gelernt hat. Du kannst Jesus vertrauen mit deiner Jause. Du kannst ihm vertrauen. Gib ihm das Wenige, das du hast, es ist okay. Und du wirst staunen, was er daraus macht. Darum vergiss auch nicht, dich zu erinnern an die Zuverlässigkeit Gottes. Da gibt es jetzt zum Schluss noch ein interessantes Detail. Bei der Speisung der 5000 ging es nicht um das Brot, sondern um den Preis. Was kostet das? Haben wir genug Geld? Markus 6, und sie sprachen: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Reicht nicht. Bei den 4000 ging es um den Ort und die Leute, nicht um den Preis. Markus 8, Seine Jünger antworteten Jesus: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Die Speisung der 5000 fand in einer jüdischen Gegend statt, an der Westseite des Sees Genezareth bei der Stadt Bethsaida. Die Speisung der 4000 an der Ostseite des Sees Genezareth in heidnischem Gebiet. Da wohnten viele Ausländer und Fremde. Und Jesus machte seinen Jüngern damit klar: Die jammern mich auch. Aber da war die Austeilung für die Jünger vielleicht nicht so rund, sondern ein bisschen missmutig. Na ja, gut, hier kriegst halt, auch wenn du ein Fremder bist, auch ein Stück Brot. Jesus ist das Brot des Lebens. Nicht nur für die Insider, sondern auch für die Outsider, eben für die ganze Welt. Und Jesus will uns helfen, Leute zu sehen, die wir normalerweise nicht sehen. Denn alle brauchen Brot. Alle sind hungrig. Und die Jünger sollen das Brot des Lebens austeilen. Und zwar der ganzen Welt. Apostelgeschichte 1. Gab es die Verheißung für die Jünger. Und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, okay, und in ganz Judäa, okay, aber dann auch in Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus will das Brot nehmen. Er will das, was ich halte, nehmen, segnen, brechen, vervielfältigen, andere damit berühren. Vergiss nicht, dich daran zu erinnern, dass Gott schon für dich gesorgt hat. Und dann gib nicht auf, wenn du das Brot des Lebens hast, teile es. Herr Jesus, hab Dank für diese so wertvolle und tiefsinnige Geschichte, die sogar mehrmals passiert ist und mehrmals erzählt wird. So oft wie keine andere Geschichte in der Bibel. Hilf, dass es uns bestimmt. Dass wir nicht auf das schauen, was fehlt, sondern auf das, was da ist. Und dass wir es dir zur Verfügung stellen, damit du etwas draus machst. Du kannst Wunder tun in unserem Leben, nicht nur einmal, sondern wiederholt. Wir dürfen dir vertrauen. Lass uns das erleben als Einzelne, auch als Gemeinde, in unserem Dienst, auch hier in Aich und Umgebung, dass du Brot austeilst, damit Menschen satt werden. Danke, dass du niemanden leer ausgehen lässt. Amen. Jetzt ein Jodler.